Inzwischen. Der Eukrea-Podcast zu Kultur und Inklusion. Heute moderiert Andrea Schöne. Das Thema dieser Folge ist Crip Time. Viel Spaß.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Inzwischen. Heute zum Thema Crip Time. Unseren Podcast findet ihr auf der Eukrea-Website und überall, wo es Podcasts gibt. Und um möglichst vielen Menschen die Nutzung dieses Podcasts zu ermöglichen, wer diesen Podcast nachlesen möchte, kann sich ein Transkript auf unserer Website runterladen. Ich bin Andrea Schöne und moderiere den heutigen Podcast für euch. Ich bin freie Journalistin und Moderatorin, wobei ich mich auch viel mit den Lebenswelten behinderter Menschen beschäftige. Unser Thema heute ist ja, wie gesagt, Crip Time. Und da habe ich folgende Gäste eingeladen. Zum einen Noah Winter, sie ist Kuratorin und Projektleitung von Making a Difference. Dann Angela Alves, sie ist Choreografin, Performerin und wohnt derzeit in Berlin. Und Anna Mülte, sie ist die künstlerische Leitung des Festivals Theaterformen. Hallo Noah, ich freue mich heute mit dir über Crip Time zu sprechen. Du bist freie Kuratorin und für deine eigene Arbeit spielt Crip Time ja eine entscheidende Rolle. Erzähl doch mal, was Crip Time ist und was dieses Konzept für dich in deinem Alltag und bei deiner Arbeit bedeutet.
Hallo Andrea und hallo in die Runde. Das kann ich gerne machen. Genau, vielleicht ist nicht allen der Begriff so geläufig, der kommt ja auch aus dem Englischen. Deswegen würde ich ihn, glaube ich, einmal kurz auseinandernehmen. Also erstmal haben wir das Wort Crip, was im Englischen die Abkürzung für Cripple, also im Deutschen Krüppel ist. Und ich würde sagen, Crip wird in den Disability Studies, aber auch im Aktivismus behinderter Menschen immer dann verwendet, wenn irgendwie die nicht behinderte Norm in Frage gestellt wird. Und dann haben wir natürlich das zweite Wort Time, also im Deutschen Zeit. Das heißt, bei Crip Time geht es immer irgendwie darum, dass wir die nicht behinderten Norm in Bezug auf Zeit in Frage stellen. Und das, würde ich sagen, ist für mich ein Konzept, was meine Arbeit sowohl persönlich als behinderte, chronisch kranke Person total prägt, aber auch, weil ich eben sehr viel mit behinderten, tauben und chronisch kranken Menschen arbeite, unter anderem in Making a Difference, aber auch in meiner freiberuflichen Tätigkeit als Kuratorin. Und ich fange, glaube ich, erstmal so beim Persönlichen an. Also Crip Time zu kennenzulernen, war für mich ein totaler Zugang in meinem Selbstverständnis auch als behinderte Person. Und für mich hat das ein totales Empowerment, weil gerade zum Beispiel während meinem Studium oder auch in meinem Privatleben ich immer ganz viel damit zu kämpfen hatte, dass ich irgendwie ja mit diesen Zeitstrukturen nicht klarkomme und ich immer gedacht habe, das ist mein Fehler. Und als ich dann über Crip Time gelesen habe oder mich auch mit anderen Menschen dazu ausgetauscht habe, ganz viel verstanden habe, dass es eben auch ganz viel mit Ableismus zu tun hat und eben dieser Norm, dieser Idee, dass alle Menschen nach derselben Zeitlichkeit funktionieren. Und dass selbst, wenn wir über so Themen reden wie Care, Selbstfürsorge, das ist dann so die Idee, zum Beispiel, dass es für alle Menschen super ist, 5 Tage die Woche zu arbeiten und 2 Tage Wochenende zu haben, dass für manche Menschen das total wichtig ist und für Menschen wie mich zum Beispiel überhaupt nicht hilfreich, weil meine chronischen Erkrankungen beispielsweise überhaupt nicht so planbar sind. Und das dann mit in meine Arbeit zu nehmen, hat mir total geholfen, selbst besser zu arbeiten, weil ich eben nicht mehr versucht habe, meine Arbeitszeiten in dieses Muster zu pressen. Also ich habe zum Beispiel auch, das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, um zu sehen, wie sich das in meiner Arbeit widerspiegelt, ich habe in meiner E-Mail-Signatur stehen, dass ich meine E-Mails gegebenenfalls zu ungewöhnlichen Zeiten beantworte und dass aber gerne alle Menschen mir auch antworten sollen, dann, wann es für sie gut ist. Das heißt, ich stelle nicht an mich die Erwartung, dass alle meine E-Mails zwischen 9 und 17 Uhr beantwortet werden, aber ich habe diese Erwartung auch nicht an Menschen, mit denen ich arbeite. Und wenn ich selber vor allen Dingen Veranstaltungen plane, das ist so ein Thema, was ich so durch meine Projektarbeit, aber auch meine freiberufliche Arbeit so durchzieht, dann bedeutet Crypt Time nicht nur mehr Pausen zu machen, das bedeutet es auf jeden Fall auch, aber es bedeutet auch zum Beispiel nicht so viele Sachen parallel zu planen oder generell auch Tage nicht so lang zu planen. Und mitzudenken, was es bedeutet, wenn Menschen mit ganz unterschiedlichen Barrierefreiheitsbedarfen im Raum sind, wie sich dann vielleicht auch Zeitlichkeit verschiebt. Beispielsweise, wenn wir eben auch Dolmetscher in einem Raum haben, es Audiodeskriptionen gibt, aber Menschen auch einfach sich ganz anders durch den Raum bewegen, als sie das vielleicht gewöhnt sind, gewöhnt, weil wir ja alle eigentlich in nicht behinderten Strukturen groß geworden sind oder auch häufig in nicht behinderten Strukturen arbeiten. Genau. Und deswegen glaube ich, meine Essenz oder so der wichtigste Punkt für mich an Crypt Time ist, dass es eben nicht nur dieses, was so oft als negativ gesehen wird, behinderte Menschen brauchen länger oder so, sondern die ganzen schönen Aspekte und die Möglichkeiten, die auch mit Crypt Time verbunden sind, in meiner Arbeit zu entdecken.
Ja, das mit Crypt Time kenne ich selbst aus meinem Alltag auch, dass ich zum Beispiel erstmal barrierefrei Zugänge zu Gebäuden oder so suchen muss, weil ich eine Gehbehinderung habe. Und mir auch am Anfang erst selbst die Schuld gegeben habe, dass ich länger brauche und es an mir liegen würde, bis ich darauf gekommen bin, dass das eben auch meine Crypt Time zum Beispiel ist. Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle und ist ein richtig großer Schritt, das für sich selbst zu entdecken, was es eigentlich bedeutet. Das kann ich nur bestätigen. Angela, auch für dich als Choreografin und Performerin spielt Crypt Time ja eine entscheidende Rolle. Welchen Einfluss hat denn Crypt Time für dich als Performerin und dein Team innerhalb der Produktionszeit für ein Stück?
Ja, hallo erstmal, Andrea, hallo Noah, hallo Anna. Schön, euch zu sehen. Also du sprichst jetzt direkt die Produktionszeit an. Ne? Das ist ja tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen das Herz der Arbeit einer freischaffenden Künstlerin. Ne? Und diese Produktionszeit ist aber ja eigentlich nur ein kleiner Teil der gesamten Arbeitszeit, was ich gerne vorweg schicken würde, weil mir das zum Beispiel total wichtig ist, dass es nur ein sehr kleiner Teil ist. Weil ich ansonsten ja viel unabhängiger von anderen darüber entscheiden kann, wie ich meine Arbeitszeit einteile. Und das ist grundsätzlich für mich total wichtig. Das ändert sich, sobald ich an einer Produktion arbeite. So eine Produktionsarbeit hat ja auch verschiedene Phasen. Das beginnt mit dem Förderantrag, ne? Das ist auch so eine extra Zeit, für die ich mir wirklich Arbeitszeit einplanen muss, sehr bewusst einplanen muss. Irgendwann kommt dann die Zusage und das Geld und dann kommt man in so eine Planungsphase und dann gibt es ganz viele Termine und Fristen und Absprachen und Kommunikation. Und da spielt Zeit schon eine sehr große Rolle, finde ich. Also fängt eben nicht erst an, wenn man dann tatsächlich gemeinsam als Team in die Arbeit geht, sich gefunden hat und dann beginnt das Projekt, sondern es gibt eben in dieser Planungsphase schon ganz viele Terminabsprachen, die so im Raum stehen und für die man als künstlerische Leitung Verantwortung trägt, das irgendwie abzustimmen. Das ist eine ziemliche Herausforderung für mich. Wenn dann die Produktions- oder die Probenphase beginnt, dann ist man ja erstmal so im Studio und arbeitet als Team, also noch unabhängig sozusagen. Und da ist es mir total wichtig, dass wir vorher uns Zeit genommen haben, uns darüber zu unterhalten, was jede einzelne Person im Team braucht und wie wir miteinander arbeiten wollen. Das heißt, mir ist wichtig, dass wir nicht in diese vorgegebene Vorstellung von Arbeitszeit gehen, also 6 Wochen, 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag proben, sondern dass wir irgendwie gemeinsam gut überlegen, wie teilen wir uns diese Zeit ein, wie lange proben wir am Tag, wo proben wir, welche anderen Proberäume gibt es noch außer dem Studio, das besprechen wir alles im Team und das braucht eben Zeit. Also es gibt ganz viel extra Zeit, die es natürlich braucht, wenn man nicht in diese vorgegebenen Zeitstrukturen reingeht. Also es ist ganz viel Kommunikation und ganz viel Absprache und auch ja nur das, was du gerade gesagt hast, dieses Selbstverständnis über die eigene Zeitlichkeit. Das ist ganz klasse, wenn man damit sozusagen in die Welt geht. Aber der erste Schritt ist ja die eigene Reflexion überhaupt erstmal. Und das ist zwar total spannend, aber es ist ja nicht so, dass jede Person das direkt weiß, sondern es hat ganz viel erstmal mit Forschung zu tun, mit Austausch und so. Ja, von daher muss ganz schön viel Zeit erstmal investiert werden, bevor wir wirklich dann so in die Arbeit gehen können. Dann kommt irgendwann die Phase, wo man als Team aus dem Studio rausgeht und ins Theater hineingeht und dann wird es sehr, sehr kritisch. weil dann sind wir als Team eben nicht mehr unabhängig, also sind auf uns selbst zurückgefallen, sondern müssen in Abhängigkeit mit einem Partner, mit einer Institution planen, die selber eben sehr, sehr in einer sehr strikten Zeitlichkeit arbeitet. Und da gibt es enorme Zusammenprelle und da würde ich sagen, da entsteht der meiste Stress.
Und wie sieht das für dich aus? Also welche Mittel brauchst du dann zur Grip-Time für dich dann vor Ort in dieser ganz besonders stressigen Phase?
Welche Mittel meinst du damit, wie meine Ressourcen, also das, was ich zur Verfügung habe an Energie, Lebenskraft, Belastung und worauf ich zurückgreifen kann mit dem, was mir angeboten wird, wie ich damit umgehe?
Genau.
Ja! Ganz ehrlich, das ist eine sehr komplizierte Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier einen Instrumentenkoffer habe und sage, ja, ich mache das so und so und so. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, dass ich versuche, also in die Kommunikation zu gehen und irgendwie eine Haltung zu finden, mit der das funktioniert. Also wenn ich sage eine Haltung, dann meine ich wirklich also erstens in mir selber, etwas zu finden, was auf dieses Selbstverständnis zurückgeht, ja, also und ohne sozusagen ständig in so einen Verteidigungsmodus zu fallen, weil das finde ich für mich schwierig, weil ich möchte nicht oder ich kann nicht gut damit umgehen, in so einem Kämpferinnenmodus durch die Welt zu gehen, ja, also ständig irgendwie mich verteidigen und abgrenzen zu müssen, Gesprächsräume zu öffnen und also immer wieder auch versuchen, die auf Menschen zuzugehen und zu erreichen und das zu thematisieren, dass einfach die Zeit zu knapp ist. Ja. Ich glaube, Kommunikation, also in die Kommunikation gehen und Kommunikation, wie nennt man das? Provozieren. Anna, du lachst so schön. Wie ist das denn bei dir, wenn die Künstlerinnen Kommunikation suchen?
Ja, du, ich würde sagen, also für mich, um vielleicht auch kurz vorzustellen, wir sind ein Festival für Theater, Performance und Tanz in den Städten Hannover und Braunschweig, wo wir immer abwechselnd jährlich stattfinden. Wir sind kein Disability Arts Festival, sondern ein ganz allgemeines internationales Festival. Und das ist sozusagen mein kuratorischer Schwerpunkt, oder ich würde eher sagen kuratorische Selbstverständlichkeit, dass ich in dem Festival erheblichen Anteil von Künstlerinnen mit Behinderung auch zeige. Quiptime zu beachten für die Künstlerinnen, finde ich in unseren Strukturen noch fast die leichteste Aufgabe. Weil für mich gibt es da eigentlich die Bereiche einerseits Quiptime für das Publikum, Quiptime für die Künstlerinnen und Quiptime für das Festival-Team. Und da treffe ich so auch ganz unterschiedliche Herausforderungen. Für die Künstlerinnen, ich habe für mich die Regel, nur Künstlerinnen mit Behinderung mit ihren eigenen Arbeiten einzuladen, was sozusagen nicht Künstler mit Behinderung, die in den Arbeiten von nicht behinderten Künstlerinnen tanzen oder spielen. Und das erhöht zumindest die Chance, dass diese Künstlerinnen für ihre selbstbestimmte Arbeit auch ihre eigenen Arbeitsbedingungen ein Stück weit mehr selbst bestimmen können als Künstlerinnen, die in einer größeren, oftmals normativ organisierten Kompanie integriert sind. Der Grund für mich ist natürlich nicht nur das, sondern eben auch, weil ich möchte, dass die Künstlerinnen sich selbst in ihren Perspektiven auf der Bühne selbst vertreten können. Und ich einfach finde, dass Künstler mit Behinderung das Potenzial, das aus ihrer speziellen Perspektive kommt, am meisten sichtbar wird, wenn sie tatsächlich ihre eigenen Arbeiten machen. Das ist zumindest meine Diagnose für unser Feld zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls, die Künstler mit Behinderung kommunizieren uns ihre Zeitpläne. Da gibt es natürlich Ruhetage nach der Ankunft. Da gibt es auch mehr Bedarf an TE und Probetagen. Und das ist was, was wir im Festival bisher ganz gut gewährleisten konnten, berücksichtigen konnten. Das zweite Thema ist Quiptime für das Team. Und das ist bedeutend schwieriger in dem Sinne, als dass wir in dieser Festivalstruktur immer einmal im Jahr auf so einen verdichteten Zeitraum hinarbeiten, wo sich Arbeit in den Monaten davor auch stark verdichtet. Und da sozusagen müsste man mit erheblich mehr Personalressourcen einplanen, um wirklich in Quiptime-Arbeiten gewährleisten zu können. Und da muss ich einfach sagen, die Förderung, die wir da im Moment haben und die sich auch seit Jahren nicht erhöht hat, ermöglicht das überhaupt nicht. Ansonsten kann ich das Programm gar nicht mehr bezahlen und schon gar nicht mit den Preissteigerungen, die wir auf allen Ebenen im Moment haben. Und das dritte Thema für mich als Festival ist natürlich das Thema Publikum. Inwieweit können wir das Festival auch für das Publikum Quiptime gestalten? Und da muss ich einfach als Kuratorin ganz ehrlich sagen, der Schlüssel, wie wir einerseits die Erwartungen, die von außen kommen an das Festival, aber die ich ehrlicherweise auch sagen muss, selber an das Festival haben, dass es ein Zeitraum ist, wo sich was verdichtet, der ein gewisser Ausnahmezustand in der Stadt ist, wo es ein großes Auswahlangebot gibt. Dafür habe ich bisher keine Lösung gefunden, wie das gleichzeitig auch ganz entspannt mit nicht so viel parallel, viele Pausen, Tage nicht so lang programmiert werden kann. Ich denke, bei uns im Festival findet man Quiptime so in einzelnen Aspekten. Wir planen in der Tat mittlerweile mehr Zeit ein für den Wechsel zwischen den Spielstätten. Und wir haben Relax-Performances, die natürlich auch einen relaxteren Rahmen für einzelne Stücke geben. Wir haben besondere kuratorische Projekte wie in diesem Jahr das Gathering, da kann ich ja nachher auch mehr zu erzählen, wo behinderte Künstlerinnen selbst das Programm gestalten und entsprechend ihre Zeitpläne auch nach ihren Vorstellungen und Bedarfen gestalten. Aber für das Gesamtfestival habe ich da bisher keine Lösung.
Noah, wie sieht es denn für dich aus? Welche Erfahrungen hast du damit in der Planung Quiptime für BesucherInnen?
Das ist eine gute Frage. Also man muss tatsächlich sagen, dass meine Perspektive natürlich eine andere ist als die von Anna. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen zwischen Angela und Anna, würde ich behaupten, weil ich zwar schon quasi Veranstaltungen, wo es dann zum Beispiel auch ein Festival oder auch eine Konferenz, wo quasi mehrere Veranstaltungspunkte zusammenkommen, kuratiere, aber eben immer nur projektweise, also nicht in derselben Regelmäßigkeit wie zum Beispiel Anna. Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt, und das ist tatsächlich, was ich versuche, mich selber kuratorisch auch dran zu halten, ist tatsächlich weniger Programm. Und das ist natürlich auch was, was total kontrovers ist, weil dann natürlich auch manchmal Leute sagen, ja, aber das bedeutet ja auch, man muss dazu sagen, wenn ich Sachen kuratiere, dann sind es in der Regel auch Veranstaltungen, die größtenteils oder sogar gänzlich Performances, Workshops, Beiträge jeglicher Art von behinderten, tauben und chronisch kranken KünstlerInnen, die selbstbestimmt arbeiten, sind. Und dann kann natürlich auch der Vorwurf kommen, ja, die haben doch sowieso schon so wenige Chancen, programmiert zu werden. Warum programmierst du dann so wenig? Aber ich habe halt so gemerkt, dass das, und da finde ich, kommt halt für mich Publikum und Personal zusammen oft der einzige Weg ist, das zu schaffen. Und das klingt erstmal negativ, aber was ich halt gemerkt habe, dass sich dadurch auch eine andere Qualität von Austausch entwickelt, weil das natürlich in einer anderen Weise ermöglicht, dass auch das Team stärker in einem Austausch sein kann, auch mit dem KünstlerInnen, auch mit dem Publikum und aber auch tatsächlich das Publikum und die KünstlerInnen in einen anderen Austausch treten können, weil es eben nicht die ganze Zeit dieses Gehetzte gibt. Und das, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich da schon an einem perfekten Punkt bin, sondern eher auch da sehr viel auf Barrieren stoße, gerade wenn ich zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ich habe 2019 mit einer behinderten Kollegin Nina Mühlemann ein Symposium kuratiert im Rahmen eines Festivals, was sich selbst als inklusiv, Disability Arts, barrierefrei etc. bezeichnet. Und ein Punkt, mit dem ich quasi mit der übergeordneten Kuration des Festivals in Streit geraten bin, ist, dass ich gesagt habe, wir haben an zwei Tagen eine Konferenz, die versucht, nach Cryptime zu funktionieren, also nicht zu früh anzufangen, viele Pausen etc. Aber das bedeutet halt für viele behinderte Menschen trotzdem, dass sie dann nicht abends in eine Show gehen können, ohne sich total zu überfordern. Können wir bitte an den Tagen keine Shows machen? Weil das ist halt die Erfahrung, die ich persönlich immer mache und die ich halt nicht will, dass behinderte Menschen sie machen, ist dieses Gefühl, ständig etwas zu verpassen. Und also ich glaube, ich habe so eine große Sehnsucht nach Räumen, in denen behinderte Menschen nicht ständig das Gefühl haben, was zu verpassen oder sich überfordern zu müssen, um sich nicht ausgeschlossen zu fühlen. Weil das ist ein Gefühl, was ich so jeden Tag im Theaterbetrieb erlebe. Und das möchte ich für KünstlerInnen und Publikum und aber auch das Team nicht, soweit es mir möglich ist. So, und da stoße ich natürlich immer an Grenzen. Aber ich glaube, deswegen habe ich in den letzten Jahren versucht, immer weniger Programm zu machen in den Veranstaltungen, die ich mache, weil das oft der Weg, also weil ich tatsächlich, und in der Vorbereitung zweifle ich jedes Mal daran, und dann, wenn ich aber das Feedback kriege, dann bestätigt es mich wieder. Und natürlich, das ist dann primär das Feedback natürlich von behinderten, tauben und chronisch kranken Menschen. Das ist nicht unbedingt das Feedback, was nicht behinderte KuratorInnen oder FörderInnen da drauf haben. Das heißt, das kann natürlich auch sein, dass sowas auch mal nicht gefördert wird, etc. Das heißt, da bewegen wir uns dann in einem gefährlichen Feld natürlich auch. Weil wenn was nicht gefördert wird, das kennen wir im Kulturbetrieb, kann es auch nicht stattfinden. Aber ich habe das Gefühl, wir lernen nur so, indem wir immer wieder versuchen, dass solche Veranstaltungen in tatsächlicher Cryptime stattfinden können. Weil das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, weil das mir auch schon passiert, dass Veranstaltungen sich als barrierefrei labeln, als Cryptime labeln Und die Übersetzung davon ist, wir haben ein irrevolles Programm, aber jeder kann ja Pause machen, wann die Person möchte. Und das ist nicht Crip Time, weil das genau ja wieder das bedeutet, dass ich für mich selber als behinderte, chronisch kranke Person managen muss, was ich denn jetzt verpasse. Und zwar nicht, weil ich denke, ich habe keine Lust auf diesen Programmpunkt, ich gehe lieber mit einer Freundin Kaffee trinken, sondern weil ich grafisch gesprochen alleine in meinem Hotelzimmer auf dem Bett liegen muss, weil ich sonst den Rest des Tages nicht mehr schaffe. Diese Idee von, ja, wenn wir allen Leuten die Freiheit lassen, zu kommen und zu gehen, wann sie wollen, das ist nicht Crip Time. Also es geht ja auch auf Allison, also unter anderem auf Allison Kafer, eine Disability-Wissenschaftlerin aus den USA zurück, dieser Begriff oder wie wir oft über diesen Begriff sprechen. Und sie schreibt über diesen Begriff in der Form, dass sie sagt, es ist letztendlich die Zeit, wo behinderte Menschen sich nicht mehr anpassen müssen, sondern wo die Uhr und damit meint sie, so verstehe ich das zumindest, die Strukturen sich an behinderte Menschen anpassen. Und ich glaube, dieses Verständnis nicht zu verlieren, wenn wir mit diesem Begriff agieren und mit diesem Begriff auch in Anführungszeichen Veranstaltungen machen, planen etc., ist total wichtig, dass es wirklich um eine strukturelle Veränderung geht. Und strukturelle Veränderung meint eben auch, wie Anna zum Beispiel gesagt hat, es braucht mehr Personal, aber eben auch beispielsweise sowas wie, es braucht weniger Programm, in meiner Ansicht zumindest.
Anna, wie ist denn das? Gibt es denn überhaupt europäische Erfahrungen in dem Punkt für BesucherInnen sozusagen Festivals in Grip Time anzubieten?
Also ich kenne da kein Festival, das jetzt außerhalb des Disability Arts Kontextes das versuchen oder auch gar schaffen würde. Und ich würde ehrlich gesagt vor allem auch im deutschen Kontext sagen, auch die Disability Arts Festivals, die wir haben, gehen da jetzt nicht unbedingt mit innovativen Beispielen voran, an denen wir anderen Festivals uns mal orientieren können, weil da so pilotmäßig Dinge ganz anders gemacht werden. Da sehe ich oft auch genauso normative Programmierungen, wie die, sag ich mal, normativen Festivals das tun. Ich finde die Erfahrung von einer Kollegin aus UK ganz interessant, vom Transform Festival. Und sie hat entschieden mit ihrem Team, auch aufgrund der Pandemie-Erfahrung, sie haben eigentlich so ein verdichtetes Festival, so ein typisches verdichtetes Festival gemacht und hat dann aber das starke Bedürfnis, Dinge zu entschleunigen und haben ihr Programm, das sie sonst in vielleicht 3 Wochen machen, über mehrere Monate gestretched mit dem Effekt, dass das Personal komplett ausgebrannt ist. Wir jetzt versucht haben, dasselbe Programm mit demselben Personal über einen längeren Zeitraum zu machen. Das heißt, sie waren über Monate in diesem Festival-Modus, in diesem Veranstaltungsmodus, den sie sonst nur über 3 Wochen halten. Das ist, glaube ich, ganz klar die Erfahrung dann, dass das tatsächlich auch, wenn man nur einen Faktor verändert und nicht mehrere Faktoren, das heißt, die Struktur nicht komplett neu überdenkt, dass man da nicht zu besseren Ergebnissen kommt. Das mag dann vielleicht entschleunigt für das Publikum sein, aber ist dann das in diesem Fall aus Ihren Erfahrungen gesprochen das Gegenteil für das Personal, für das Team. Und insofern, wir sind da natürlich in Strukturen drin, die vieles vorgeben oder vielleicht halten wir es für vorgeben gegeben und hinterfragen es nicht genug. Aber ich muss natürlich aus meiner Perspektive schon sagen, da gibt es Förderer, denen auch ein Festival Rechenschaft schuldig ist in Umfang von Programmen und Plätzen. Und solange wir da nicht auch ein Umdenken als Szene insgesamt erreichen, werden wir da auch immer wieder in diese normativen Zeitpläne gepresst werden.
Anna, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, und zwar die Machtfrage innerhalb des Kulturbetriebs. Also wer hat überhaupt Einfluss, wie die Strukturen aussehen und Machtverhältnisse innerhalb der Branche in dem Sinne aussehen? Zu diesem Thema möchte ich jetzt mit euch näher sprechen. Nur, du bist Kuratorin und Projektleitung von Making a Difference. Die meisten Projekte im Kulturbetrieb, wo behinderte KünstlerInnen vorkommen, werden ja von Nichtbehinderten betrieben. Was macht das dann überhaupt mit der Machtposition innerhalb der Branche und auch insgesamt mit Griptime, wenn behinderte Projektleitungen da sind oder KuratorInnen oder nicht?
Ich glaube, das schließt wieder so ein bisschen an das an, was Anna vorhin schon gesagt hat, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es auch so eine machtkritische Auseinandersetzung mit Zeit gibt, natürlich größer ist, wenn KünstlerInnen selbstbestimmt arbeiten. Und deswegen, das ist auch ein Grund, weswegen ich eben in Projekten arbeite oder selber Projekte initiiere, wo das so ist. Gleichzeitig sind wir dann wieder bei den Normen im Kulturbetrieb. Und eine Norm, die du ja eben auch genannt hast, ist, dass Disability Arts Festivals oder auch entsprechende Projekte aktuell gerade hier in Deutschland immer noch fast ausschließlich von nichtbehinderten Menschen geleitet werden. Und das führt in meiner Erfahrung dazu, dass Griptime auf den unterschiedlichen Ebenen auch verunmöglicht wird. Also dass es dann maximal noch das ist, was Anna eben auch schon vom Festival berichtet hat, dass es möglich ist, auf KünstlerInnen einzugehen, dann oft aber auf Kosten, und ich sage wirklich mit Absicht auf Kosten der MitarbeiterInnen im Team, weil die dann natürlich oft Dinge ausgleichen müssen. Also natürlich zum Beispiel Barrierefreiheit zu organisieren, ist eine Mehrarbeit. Zumindest in einem System, was Barrierefreiheit immer noch als Zusatzaufgabe sieht und nicht einfach als eine Aufgabe, für die es Zeit geben muss, für die es Ressourcen geben muss, für die es Personal geben muss. Und das finde ich ganz wichtig, verunmöglicht, dass behinderte und chronisch kranke Menschen in Leitungspositionen kommen. Zumindest wenn wir außerhalb von zum Beispiel Leitungspositionen wie Choreografie oder Regie gucken, sondern halt wirklich im Sinne von Projektleitung, Festivalleitung, Kuration, Programmdramaturgie etc., weil das ja die Leute sind, die immer den Ausgleich schaffen müssen. Und man kommt natürlich auch nicht sofort in eine Leitungsposition, sondern man muss sich da ja auch hinarbeiten über zum Beispiel, dass man bei einem Festival eine Assistenz macht oder bei einem Theater Assistenzen macht und sich dann vorarbeitet. Und das sind aber oft Jobs, die gerade im Disability Arts Bereich, aber auch generell halt mit so einer krassen überzeitlichen Überforderung arbeiten. Und das ist tatsächlich auch, was ich oft erlebe, dass Menschen denken, ich kann meinen Job ja gar nicht gut machen, weil mein Job ist es ja, behinderte KünstlerInnen zu unterstützen. Und wie kann ich sie denn unterstützen, wenn ich selber quasi nicht oder nur zu einem gewissen Teil dieses nicht behinderte Spiel spielen kann? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, das ist oft eine Erwartung, die an Menschen gerichtet wird, die halt mit behinderten KünstlerInnen in diesen Jobs wie Produktion, Dramaturgie, Projektleitung, Organisation etc. arbeiten, dass sie eben dieses nicht behinderte Spiel spielen können, in dieser nicht behinderten Zeitlichkeit arbeiten können, um Dinge für behinderte Menschen zu ermöglichen. Und da kann ich nur sagen, nee, das kann ich nicht oder nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist, glaube ich, auch was mir oft als Nachteil ausgelegt wird. Und natürlich ist es auch ein Nachteil auf einem kapitalistischen Jobmarkt, kann man nicht anders sagen. Und gleichzeitig eröffnet es aber auch Möglichkeiten, weil ich natürlich ein ganz anderes Wissen mitbringe und auch ganz andere Erfahrungen mitbringe und natürlich als Projektleitung auch Arbeit anders strukturiere, als das vielleicht eine nicht behinderte Projektleitung tun würde, was dann zum Beispiel ermöglicht, dass es auch dann eben nicht nur in Leitungspositionen, sondern auch im Team behinderte MitarbeiterInnen geben kann. Und das heißt nicht, dass das nicht auch wieder viel Zeit und viel Aushandlung braucht, aber ich glaube, es ermöglicht eben Dinge auch ganz anders in diesen Strukturen eben auch Nachwuchs zu fördern. Und zwar auch Nachwuchs, der nicht nur auf die Bühne will. Weil ganz ehrlich, nicht alle behinderten Menschen, die im Kulturbetrieb arbeiten wollen, auf die Bühne. Und deswegen müssen wir eben auch in anderen Jobs und eben gerade auch in diesen sogenannten Jobs hinter der Bühne, im organisatorischen Bereich, im programmatischen Bereich, Möglichkeiten schaffen, mit Griptime umzugehen. Und ich glaube, das funktioniert natürlich ganz viel darüber, behinderte Menschen in Machtpositionen zu haben, weil, also ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit quasi, als ich noch Mitarbeiterin war, nur unter nichtbehinderten Leuten. Natürlich habe ich da die ganze Zeit versucht, mich an die nichtbehinderten Strukturen anzupassen und hatte dann eben das Glück, dass ich durch meine Arbeit mit behinderten KünstlerInnen ganz viel auch über mich selbst gelernt habe, über meine eigenen Bedarfe und natürlich auch über andere Konzepte Arbeit und Arbeitsstrukturen zu denken. Und ich glaube, da müssen wir mehr hin und vor allen Dingen auch weg von diesem, dass dann oft gesagt wird, ja, aber behinderte Menschen sind noch nicht so weit oder das würde die überfordern oder ja, aber wir müssen ja in dieser Struktur funktionieren. Das stimmt natürlich alles ein Stück weit, aber das wird sich nie verändern, wenn wir nicht zum Beispiel nach anderen Modellen suchen. Und zum Beispiel Modelle, die ich da großartig finde, sind Co-Leitungsmodelle. Also zum Beispiel Making a Difference leite ich auch nicht alleine, sondern es ist eine Co-Leitung. Und sehr viele Sachen, die ich freiberuflich geleitet habe, habe ich auch in Co-Leitung gemacht. Und ich habe es letztens gemerkt, eine Sache nicht in Co-Leitung gemacht habe, es war ein Fehler. Es war einfach ein Fehler. Einzelleitungen sind was, ich weiß nicht, ob es ein kompletter Widerspruch zu Griptime ist, aber es ist was, was einen sehr schnell in einen Widerspruch zu Griptime bringt, weil es natürlich auch dieses hierarchische Arbeiten und diese Idee von eine Person ist für alles verantwortlich total füttert. Und deswegen würde ich immer sagen, wir brauchen mehr Modelle, wo Verantwortung geteilt wird, weil dann ist es eben auch leichter möglich, mit Griptime zu arbeiten, mit der Idee, Ausfälle zu haben, etc., mit der Idee, auch mal weniger tun zu können, tun zu müssen und nicht ständig in diesem Rad drin zu sein, was wir uns ja alle antrainiert haben. Also ich habe das auch in mir, dass sobald ich mal irgendwie ausfalle, denke, ah, das geht doch jetzt nicht, weil dann ist es ja wieder eine Mehrbelastung für andere Leute, meine KollegInnen und das möchte ich nicht. Und so natürlich diese innere Stimme ist bei mir auch immer noch da, aber ich würde sagen, je mehr ich in Projekten arbeite, wo Verantwortung geteilt wird, desto leiser wird diese Stimme manchmal oder desto besser kann ich mir dann aber ganz aktiv sagen, nein, deswegen haben wir eine Co-Leitung, deswegen haben wir eine Teamstruktur, damit sowas möglich ist. Und zwar für alle, behinderte wie nicht behinderte Menschen.
Co-Leitungen haben auch den Vorteil, dass Menschen mehr miteinander kommunizieren müssen, wodurch sich einige Konfliktfelder sicher auch von selbst klären, weil Leute immer im Kontakt miteinander bleiben müssen und keine Person auch die andere überragen kann, weil es immer eine Teamleistung bleiben wird oder sein sollte. Besser gesagt, wenn die Kommunikation nicht funktioniert, merkt man, dass einiges dann auch eben im Zusammenspiel nicht so ganz klappt. Angela, wir haben ja bereits auch darüber gesprochen, Griptime ist ein Bedarf, der an Institutionen herangetragen werden muss. Wie sieht das denn für dich aus der Sicht von KünstlerInnen, die chronisch krank sind, eine Behinderung haben, mit der Machtsituation und das in den Institutionen reinzutragen?
Ich fange vielleicht erstmal nochmal aus der Perspektive an, also in der ich sozusagen als Künstlerin eine Machtposition habe, wenn ich ein künstlerisches Projekt leite. Das ist ja auch eine große Herausforderung, eben überhaupt erstmal diese Verantwortung zu haben, allein Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ich habe das in der letzten Arbeit, die ich zusammen gemacht habe, mit einem relativ großen Team wirklich sehr genau im Vorfeld besprochen, als ein Bedürfnis von mir auf den Tisch gelegt, zu sagen, okay, ich möchte gerne, dass wir das probieren, dass wir uns Verantwortung teilen als Team und dass ich nicht in dieser künstlerischen Leitungsposition bin, in der die alles entscheiden muss und möchte, sondern ich möchte, dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen und dass auch jeder für seinen Bereich allein verantwortliche Entscheidungen treffen kann und sich auch traut, das zu tun. Und das war ein ganz interessanter Prozess, weil ich gemerkt habe, am Anfang war das ganz ungewohnt für die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es gab immer so den Reflex, erst mich zu fragen, wenn bestimmte Dinge irgendwie nicht so funktionieren, wie das geplant war. Und dann muss eine andere Entscheidung getroffen werden. Und dann die Erfahrung auch zu machen, dass sozusagen die künstlerische Leitung auch abgibt. Und das ist, glaube ich, wirklich was man gemeinsam irgendwie erfahren muss, bevor man da sicher reingeht. Also im Grunde ist es ja so, dass wir alle noch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Also selbst wenn jetzt plötzlich eine chronisch kranke, behinderte Person eine Leitungsposition in einer großen Kulturinstitution übernimmt, dann kommt diese Person ja nicht mit dem absoluten Wissen darüber, wie das funktionieren kann, sondern das ist eben alles ein sich herantasten in Abhängigkeit von anderen auch. Also dieses schöne Wort Interdependenz ist wirklich, steckt wirklich viel drin. Das kann niemand alleine entscheiden. Und ich glaube, da müssen wir uns im Kulturbetrieb erstmal daran gewöhnen, dass es diese Person nicht mehr gibt, diese eine Person, die große Künstlerin-Persönlichkeit, die große Kunst macht und allen anderen erzählt, wie es zu laufen hat. Es geht, glaube ich, immer gut, wenn man sich selber nicht so wichtig nimmt als einzelne Person oder in der Zusammenarbeit. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwie meine Kunst durchsetze, sondern ich gehe wirklich, mich interessiert das, mich interessiert diese Zusammenarbeit und mich interessieren diese Arbeitsstrukturen und Arbeitsräume und das Gemeinsame. Und ich glaube, so wird ein Schuh draus. Und das ist natürlich auch, es geht natürlich auch nicht alleine. Also natürlich brauche ich auch den Kooperationspartner oder die Institution oder das Theater, die ebenso einfach offen sind, in dieses gemeinsame große Fragezeichen einzutauchen und immer wieder darüber zu sprechen.
Das heißt, miteinander im Gespräch bleiben und ehrlich zueinander sein wären wichtige Punkte. Also ehrlich in dem Sinne, welche Bedarfe habe ich, um diese zu kommunizieren und gemeinsam sich was auszudenken sozusagen, also zusammenzuarbeiten. Das wäre der Bestfall. Kann man das so sagen?
Das wäre natürlich super und ich weiß noch nicht, ob das sozusagen zur Lösung reicht. Also ich glaube, man muss erstmal muss auch die Entscheidung wirklich vorher getroffen werden und ein Bewusstsein dafür da sein, dass es einfach mehr Zeit braucht im Vorfeld, wenn ich als Institution mit behinderten Künstlerinnen zusammenarbeite. Und das ist sozusagen der erste Schritt und dann diese Kommunikationsräume zu schaffen. Also es geht eben nicht um den guten Willen, ne? Das reicht einfach nicht. Ich würde sehr gerne wissen, was Noah noch zu sagen hat.
Du kannst gerne was dazu sagen, Noah.
Ich glaube, ich wollte noch zwei Dinge dazu ergänzen. Nämlich einmal, ich fand es gut, Angela, dass du die Macht der KünstlerInnen angesprochen hast. Ich würde mir manchmal auch mehr wünschen, dass KünstlerInnen, gerade auch behinderte, chronisch kranke KünstlerInnen, sich auch mehr trauen. So, weil in meiner Erfahrung ist, dass es dann, gerade wenn eben gewisse Anforderungen von KünstlerInnen kommen, es oft eine größere Offenheit von Institutionen gibt, genau, als wenn es zum Beispiel von MitarbeiterInnen kommt. Das heißt, bitte nutzt diese Macht. Und dann das Zweite, was ich sagen würde, dass schließt wieder, glaube ich, auch an diese Gesprächsräume an. Da würde ich sagen, wir brauchen halt auch immer nicht behinderte Allies und Leute, die sich damit, also auch machtkritisch in den Institutionen, aber auch in künstlerischen Teams etc. auseinandersetzen, weil natürlich sind diese Gesprächsräume wichtig, aber es darf halt nicht allein die Mehrarbeit der behinderten, chronisch kranken Personen im Team, gerade wenn es nur eine ist, sein, diese Gesprächsräume immer wieder zu öffnen und zu halten. Und deswegen versuche ich auch immer, wenn ich zum Beispiel Beratung gebe, allen Institutionen, allen Personen, die künstlerische Leitungen oder ähnliches in uns haben, egal ob in einem Theater oder in einem Projekt, zu sagen, ihr müsst proaktiv sein. Also wenn ihr wirklich nach Prinzipien wie CRIPTIME arbeiten wollt, dann muss die Initiative von euch kommen.
Das war ein ganz wichtiger Input. Vielen Dank, Noah. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Gesprächs. Letzte Frage an dich, Anna. Du hast ja schon angesprochen, dass das bei Machtpositionen auch für dich als künstlerische Leitung eine Frage ist, wenn es zum Beispiel um CRIPTIME geht, wie Veranstaltungsformate aussehen, wie FörderInnen dann dementsprechend damit auch umgehen, dass es bestimmte Erwartungen gibt, wie viele BesucherInnen es geben soll oder wie viele Programmpunkte. Was wären denn da für dich wichtige Punkte aus Sicht der künstlerischen Leitung mit Machtpositionen, wo sich dringend etwas ändern muss, dass wir CRIPTIME auch wirklich im Kulturbetrieb verankern können?
Ja, ich glaube, da haben wir bei den Förderern auf jeden Fall noch ein Defizit in dem Wissen über CRIPTIME und ein anti-ableistisches Arbeiten. Aber die Förderer, da reden wir in der Regel auch von öffentlichen Förderungen. Und da müssen wir nicht nur Stadt, Land und Bund Verwaltungen, sondern letztendlich auch die Politik sensibilisieren oder da ein Umdenken erreichen. Weil die Politik ist dann, sind dann letztendlich die, die die Haushalte abstimmen, beziehungsweise sagen, oh, dieses Festival kriegt aber so viel Geld, hat aber nur so und so viele Leute erreicht und bietet nur das so wenig Programm an. Das war doch vor 5 Jahren noch ganz anders. Und da ist es halt auch so, dass die Expertise jetzt in Bezug auf Kultur grundsätzlich, das ist nicht das Hauptthema der Politik. Und da fehlt auch Verständnis für noch ganz andere grundlegendere Bedarfe.
Wie wir sehen, hören, es gibt die verschiedensten Dinge, die es zu beachten gibt bei CRIPTIME, dass wir überhaupt erstmal über CRIPTIME sprechen. Und ich hoffe, dass sich da in der nächsten Zeit etwas ändern wird, dass zumindest mehr Menschen wissen, was ist denn überhaupt CRIPTIME. Jetzt sind wir am Ende der Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es hat mir sehr viele neue Einsichten gebracht, mit euch zusammen zu sprechen. Und auch ich werde mich mit CRIPTIME in der Zukunft noch mehr beschäftigen und bin gespannt, was sich da innerhalb des Kulturbetriebs in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren tun wird.
Dankeschön. Schönen Tag.
Danke in die Runde und für das Gespräch.
Tschüss.
Das war eine Folge Inzwischen, der Eukrea-Podcast zu Kultur und Inklusion. Mehr zu Eukrea, dem Dachverband zum Thema Kunst und Inklusion, erfahrt ihr unter www.eukrea.de. Konzept eukrea.ev. Redaktion Jutta Schubert. Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, abonniert diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Der Podcast Inzwischen wird gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.